Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserer zweiten Folge des Borussen-Podcasts. Hier ist Björn am Mikrofon und heute ist wie immer dabei Dennis.
Ja, hallo Björn, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja Björn, die erste Folge ist hinter uns. Wir haben letzten Sonntag online gestellt und um jetzt auch direkt mal aufs Feedback zurückzukommen, tatsächlich positiv überwiegend. Was ist da dein Eindruck gewesen?
Genauso, also absolut positiv, 99%, wenig Anmerkungen. Also mein Umfeld war total begeistert. Ich habe so das Gefühl, die hatten uns das, also mir auch nicht so zugetraut, gleich in der ersten Folge einen so rauszuhauen, fast 90 Minuten, als hätten wir nichts anderes gemacht, habe ich ganz oft gehört. Ging runter wie Öl. Wir haben jetzt eine hohe Latte gelegt, glaube ich, Dennis, wo wir weitermachen können. Es gab so ein paar Kritikpunkte, die wir versuchen, so ein bisschen abzustellen. Ich vielleicht werde vielleicht ein bisschen weniger Fragen stellen, ein bisschen mehr erzählen. Dann gab es Kritikpunkte so zur Tonqualität, da kannst du was zu sagen.
Ja, das war somit, also auch ganz viel Positives, auch in meinem Umfeld. Mein Vater, den ich in dieser Stelle gerne grüße, war sehr begeistert. Als Kritikpunkt kam dann auch relativ schnell die zu lauten Jingles. Muss zugeben, als ich mir den Podcast selber auch reingezogen habe, sind mir auch die Ohren fast weggeflogen. Ja, wir sind auf jeden Fall dabei, das zu beheben. Ich müssen mal schauen, entweder lassen wir es komplett raus oder schauen irgendwie, dass wir die von der Lautstärke so ein bisschen reduzieren. Müssen wir mal schauen. Gerne würden wir auch einen Aufruf starten wollen, wenn irgendeiner draußen gerade zuhört und uns dabei helfen kann, dass die Jingles so ein bisschen angenehmer für die Ohren darstellbar sind, dann könnt ihr uns gerne kontaktieren über Twitter, per Privatnachricht bei dribblepaul79 oder bei mir, Borussia Explained. Würden uns sehr darüber freuen.
Genau, am besten wäre ein MP3-Format, sodass ich das dann, ich bin so ein bisschen für die Technik zuständig, auch besser hochladen kann, damit dann nicht jedem Hörer die Ohren wegballern. Das ist im Moment, haben wir da ein Problem, das ist technisch nicht machbar, das leiser zu stellen. Ich will ja nicht zu sehr ins Detail gehen. Es wäre super nett, wenn ihr da draußen zu den einzelnen Unterpunkten, die wir haben, strukturell, Begrüßung, Spielrückblick, Aktuelles, den Gegnercheck und den Borussencheck. Wenn es zu diesen Punkten und zur Begrüßung ein Jingle von euch gibt, würden wir uns sehr drüber freuen. Wir sind gespannt, was da kommt. Ja, Dennis, in diesem Sinne, was sind unsere Punkte heute? Können wir das ein bisschen mit Leben füllen?
Ja, klar. Hoffe ich doch mal. Rückblick zum gestrigen Spiel gegen Eintracht Frankfurt, zum grandiosen 4-0-Sieg. Quatschen ein bisschen drüber. Finden dann den Übergang zum Aktuellen. Da hatten wir uns nochmal vorgenommen, über Adi Hütter zu sprechen, um das dann auch heute damit abzuschließen. Sprich, klar, es gibt viel Kritik und viel Diskussionsstoff. Ist der Wechsel vertretbar? Ist er nicht? Und. Reden dann nochmal über Matthias Ginter und seine Aussagen gestern im Interview, die, ja, ohne es zu werten, jetzt erstmal ganz offen bestreitet worden sind von Matthias Ginter, und finden vielleicht nochmal den Übergang zu Zakaria und ja, reden dann zum Schluss über TSG Hoffenheim, der uns am Mittwoch erwartet in Sinsheim. Und das wäre dann die heutige Podcast-Folge.
Du hast den Borussen-Check vergessen. Wir wollen ja gucken, was wir gegen die TSG Hoffenheim dann entgegensetzen.
Ja, den Borussen-Check natürlich im Borussen-Podcast zu vergessen, macht natürlich ganz viel Sinn.
Ja, du denkst an den nächsten Gegner, das ist auch das Wichtigste, aber wir wollen ja irgendwas dagegen setzen. Ja, in diesem Sinne ganz gut. Beginnen wir auch gleich mit dem Spielrückblick. Spielrückblick. Heimspiel gegen die Eintracht, sensationell und souverän 4-0 gewonnen. Wir können kurz über die Aufstellung reden. Sippel im Tor, wie gedacht, dadurch, dass ja Sommer dieses Spiel und das nächste Spiel auch noch gesperrt ist. In der Abwehr überraschenderweise, damit haben wir beide nicht gerechnet, eine Viererkette mit Benze Baini, Elvedi, Ginter und Deiner von links. Im Mittelfeld Zakaria und Neuhaus, davor außen Lazaro und Hofmann und im Sturm Player und Thüram. Dennis, du hast auf dem Twitter-Kanal, habe ich gesehen, auch was zu Lazaro geschrieben und könntest vielleicht was über die Aufstellung im Sturm sagen, was hängende Spitze angeht von Player und Thüram.
Zu Player und Thüram, es war 4-4-4-4-4-4, ein 4-2-3-1. Manchmal ist es dann übergegangen 4-4-2, je nachdem, wie Lazaro angeschoben hat. Und aber das ist so ein schwämmiges System, das kann halt schnell ein 4-2-3-1 oder ein 4-4-2 werden. Auf jeden Fall war klar zu erkennen, Player und Thuram waren die zwei vordersten oder die zentralen Stürmer, und auf den Flügeln durften Hofmann und Lazaro ran. Was ich spannend fand, ist, dass Marco Rose sich erstmal tiefgründige Gedanken gemacht hat im Spiel gegen den Ball, sprich Matchplan war klar zu sehen, Zentrum muss dicht gehalten werden, was ich auch verstehe. Frankfurt spielt sehr viel über das Zentrum, um dann zum Beispiel in Kostic einzusetzen. Das hat wunderbar geklappt, indem man Lazaro so ein bisschen als einen rechten Achter im 4-3-3 sehen kann. Ist jetzt gleich drastisch formuliert, weil es auch nicht immer so war, aber in bestimmten Spielsituationen, vor allem wenn Frankfurt über die rechte Seite bzw. über Gladbachs linke Seite gespielt hat, ließ sich Lazaro ein bisschen fallen, war dann auf einer Höhe mit Neuhaus und Zakaria. Hofmann schob ein bisschen hoch, dadurch entwickelte sich dann das 4-3-3 und dadurch, dass du halt drei Achter hattest sozusagen, hattest du dann Überzahl mit Jovic und Kamada, die sich dann immer wieder zurückfallen lassen haben und das hat super gegriffen. Das Zentrum war dicht, Frankfurt hatte nie so richtig einen Zugriff, haben sich aus der Zentrale heraus nicht getraut, den Raum anzudribbeln, um die erste Presslinie zu überspielen von Gladbach, wurden immer wieder über die Außen gedrängt und das hat wunderbar funktioniert. Das war das Ziel von Marco Rose und ja, das war so der Gedanke mit Lazaro, der mir sehr gut gefallen hat, muss ich zugeben. Wie siehst du das?
Du hast die Zentrale angesprochen, da möchte ich Zakaria rausgreifen, der sich ebenso wie Lazaro auf der linken Seite da eben in den Zentralen auch fallen lassen hat und dann unterstützt hat auch nochmal und das hervorragend gemacht hat. Also wie in alten Tagen und alten Zeiten von Zakaria Präsenz, seinen Körper reingestellt, wirklich der Feuermann hinten und vor allem, was er eben auch gut macht, er trägt den Ball raus, also dribbelt raus, läuft raus mit dem Ball und hat dann immer gleich das Auge für einen schnellen Pass. Also er kann auch gleich dieses Umschaltspiel super vorantreiben. Das hat mir wieder hervorragend gefallen. Also Zakaria ist bei alter Stärke meines Erachtens und war da in der Zentrale unterstützend für Ginter und Elvedi. Für mich überragend und der wichtige Mann noch hinten drin. Auch das ist vorher abgesprochen natürlich. Und dann hat man, glaube ich, so auch spielerisch Frankfurt so ein bisschen den Zahn gezogen.
Auf jeden Fall.
Chronologisch, muss ich sagen, war es ein guter Beginn. War relativ ausgeglichen anfangs noch. Dann fiel aber relativ schnell das 1-0, 10. Minute durch Ginter. Vermutlich, gehe ich fest von aus, einstudiert. Ginter läuft von der Mitte nach vorne zum kurzen Pfosten, ist völlig frei und köpft in alter Manier. Das kann er einfach richtig gut. Wenn der frei zum Kopfball kommt, ist der richtig gefährlich. Und dann war er eben auch drin. Was sagst du zum Tor?
Ja, das ist so ein bisschen so ein Muster von Hofmann, den Ball an den ersten Pfosten zu bringen, über den ersten gedeckten Spieler sozusagen. Da kommt der Ball dann häufig immer hin. Und oft sehen wir auch Leiner einlaufen. Jetzt war es Ginter, der sein zweites Tor erzielen konnte in dieser Saison. Ja, Standards diese Saison eine wahnsinnige Stärke von uns. Hat schon das eine oder andere Spiel in die richtige Richtung gelenkt oder auch nicht. Auf jeden Fall ist es ja auffällig, um jetzt mal auf die zweite Halbzeit eben zurück vorauszublicken. Da haben wir ja auch ein Tor aus einer Ecke entstehend gemacht. Und das 2-0 von Hofmann war ja auch resultierend aus einer Ecke, die dann ja durch den zweiten Ball nochmal reingebracht worden ist. Ja, also Standards sind auf jeden Fall eine große Stärke von Borussia Mönchengladbach in dieser Saison, das muss man so sagen.
Ja, völlig, völlig richtig. Jetzt war es schon in der zweiten Halbzeit. Wir haben in der ersten Halbzeit noch das Handspiel von Ilsanker. Aus meiner Sicht ein klarer Elfmeter. Er hält den Ball ja fast fest. Also er ist ja nicht mehr frei spielbar. Er ist eingeklemmt, kurzen Moment, eine knappe Sekunde gefühlt. Und Schiri geht raus und guckt sich's an und pfeift trotzdem keinen Elfmeter. Für mich völlig unverständlich.
Ja, ich verstehe die Argumentation und ich verstehe auch die Sicht. Der hat auf jeden Fall den Ball gefühlt eine Minute zwischen den Armen. Aber andererseits frage ich mich auch, wohin soll er denn noch mit den Armen hin? Der Ball kommt aus 2-3 Metern mit 200 km/h angeschossen. Und der hat die Arme halt, also näher am Körper kann er die Arme eigentlich auch nicht mehr halten. Klar, das sieht sehr, sehr unglücklich aus. Und ich glaube, wenn er den pfeift, dann nimmt den auch keiner zurück, da brauchen wir nicht überreden. Ich finde es aber auch wirklich schwierig für Ilsanker, muss ich echt zugestehen. Also wenn jeder, der mal Fußball gespielt hat und der Ball dann aus, wie gesagt, aus 3 Metern mit gefühlt 200 km/h angeschossen kommt und der dann reflexartig, ja, sozusagen vorm Bauch die Arme gehalten hatte und dann der Ball jongliert da so ein bisschen zwischen. Ich finde es wirklich auch ein bisschen schwierig. Also ich sah es tatsächlich auch nicht so klar wie die meisten Fans, muss ich zugeben.
Also ich habe auch mal Fußball gespielt und auch lange Fußball gespielt. Ich bin ja ein bisschen älter als du. Ich habe so eine Situation noch nie erlebt, dass ein Abwehrspieler den Ball quasi hält. Und mag sein, dass es die Regel hergibt, weil es keine Körpervergrößerung ist und so weiter und vielleicht auch nicht unbedingt Absicht unterstellen kann. Aber den Ball so einzuklemmen in Torwartmanier ist schon, also da grausen sich mir die Nackenhaare. Für mich ist es ein glasklarer Elfmeter. Man kann das anders sehen, hast du ja auch gut argumentiert. Für mich bleibt es ein Elfmeter.
Nein, und ich sage ja auch, wenn er den pfeift, dann nimmt den keiner zurück. Und dann würde sich auch keiner beschweren, warum der den Elfmeter zurücknimmt. Nur, wie gesagt, ich sehe es tatsächlich auch nicht so klar. Aber so wurde entschieden.
wir sind uns einig, es wurde auch wieder diskutiert jetzt am Wochenende, Manuel Gräfe ja auch, war es glaube ich, man muss über das, die Handspielregel muss man einfach drüber reden, das, die gehört geändert, das kann nicht sein. Ja, beim Spiel Leipzig gegen Hoffenheim schießt Paulsen oder köpft das Tor in der Nachspielzeit, köpft sich selber an, es ist strafbar und deswegen kein Tor, weil sobald ein Tor oder dem Tor direkt an ein Handspiel vorausgeht oder die Hand berührt, ist es strafbar, köpft sich der Abwehrspieler aber selber an die Hand im Strafraum, passiert gar nichts. Und ich finde da, und das sagt die Gräfe auch, dass er auch da die Regel nicht versteht, da gehört die geändert zum Beispiel. Und grundsätzlich, ja, würde ich aus meiner Richtung mehr so den Schiedsrichter wieder mehr Macht geben, die sollen entscheiden, wann es Hand ist oder nicht. Natürlich so grob abstecken, aber ansonsten im Sinne des Spiels vor allem entscheiden. Und das sind Regeln, die nicht im Sinne des Spiels sind, aus meiner Sicht.
Ja, vor allem, ich weiß nicht, ob du heute Doppelpass gesehen hast, die Sendung, da war Urs Meier da. Nee,
habe ich nicht.
Da war Urs Meier da und er sagte auch zu Recht, wir müssen auch dahin kommen, dass wir die Schiedsrichter so schulen, dass sie auch das Spielverständnis dafür haben, um genau solche Situationen erkennen zu können. Zum Beispiel die Regel, die du eben genannt hattest mit den Stürmern. Wenn die ein Tor mit der Hand schießen, wird das abgepfiffen. Zum Beispiel mit den Abwehrspielern, da wird die Regel ab der nächsten Saison geändert. Die fällt weg. Aber bei den Stürmern haben sie es wieder gelassen. So, und das sind so Sachen, da muss ich wirklich sagen, da bin ich langsam raus aus der Nummer. Ich blickte lange nicht mehr durch und genau das ist die Gefahr, dass immer mehr Fans sagen, ey, ich blick da nicht mehr durch und weiß gar nicht mehr, wann ist jetzt, also da sind wir schon lange dabei an dem Punkt, dass wir nicht mehr wissen, wann ist es ein Handelfmeter und wann nicht, aber die Regeln werden halt einfach so kompliziert und manche werden dann geändert, manche wiederum dann nicht und also, sorry Björn, ich blick da nicht mehr durch, bin ich ganz ehrlich.
Geht mir genauso. Wie gesagt, ich finde, Schiedsrichter, die sind lange im Beruf, die fangen ja nicht erst seit gestern an und kommen dann morgen und sind Schiedsrichter plötzlich. Das heißt, die werden ja lange ausgebildet. Die haben zigtausend Spiele gesehen wahrscheinlich und Situationen gesehen. Ich finde, man sollte im Sinne des Fußballs und ich glaube auch, und das ist für mich das Hauptargument, ist es Absicht oder nicht und entsteht ein krasser Vorteil oder nicht. Und ist dieser Vorteil eben dem Abwehrspieler oder wem auch immer, dem Stürmer vorzuwerfen oder nicht. Und dann soll man es dem Schiedsrichter entscheiden lassen.
Sehe ich genauso.
Dann, und man hat mittlerweile ja sogar die Videobilder. Ne? Also wenn ein Schiedsrichter sagt, na, da bin ich mir jetzt nicht sicher und der Assistent sagt auch in Köln, guckst dir nochmal an und kann dann ja auch entscheiden. Ja. So würde ich es handhaben, aber die Handregel an, wenn wir die allein, da können wir zig Folgen mitfüllen, ist ja auch
klar.
Sollten wir da überlassen. Okay. Wir haben es gesagt, lange Rede, kurzer Sinn. Aus meiner Sicht ein klarer Elfmeter, für dich nicht. War ja nicht spielentscheidend.
Ja. Kann man so formulieren, richtig.
Ja, dann kommen wir in die 60. Minute, das zweite Handspiel, lassen wir jetzt mal weg von Elsanka. 60. Minute Tor durch Hoffmann. Auch nach einer Ecke wieder, Hoffmann spielt raus, Ecke war so halb geklärt, Neuhaus sieht Hoffmann auf der rechten Seite, spielt rüber und ich glaube, der Abschluss von Hoffmann war gewollt. Der hat so viel Selbstvertrauen zurzeit, der Ball ist auch gut gesprungen, er konnte den schönen Volley nehmen aus der Luft, nachdem er einmal aufgekommen ist und wunderschönes Tor, auch wenn es ein Torwartfehler war von Trapp, was er auch zugegeben hat, aber die musste erstmal mit dieser Wucht, mit dieser Inbrunst, ne, und diesem Selbstvertrauen aufs Tor bringen. Oder?
Ja, sehe ich genauso. Was ich an der Situation am besten fand, war Neuhaus. Der Ball von Neuhaus an Hofmann. Das ist genau dieses offensive Denken, was ich als Spielertyp super finde. Viele hätten vielleicht den Rückpass gewagt oder den sicheren Pass oder sogar den Umweg zum Keeper, was wir ja oft sehen auch. Das war super. Der sieht den Ball, den zweiten Ball, hat den Ball und sieht direkt Hofmann rechts frei und erster Kontakt, zack, rüber. Und dann ist direkt wieder Gefahr drin. Und genau so interpretiere ich vertikales Spiel und offensives Denken. Also das fand ich super. Ob Hofmann das jetzt wirklich gewollt hatte, den Ball jetzt Richtung Tor zu zwiebeln oder einfach nach dem Motto, komm, spring den mal so hart, wie es geht, rein und schau, dass irgendeiner drankommt. Schwierig. Auf jeden Fall aber trotzdem eine super Aktion. Genauso muss den Ball reinbringen. Und wenn du genau mit der Schärfe den Ball halt reinbringst, dann kann halt genau sowas passieren.
Ja. Dass
ein Torwart mal daneben greift.
Oder er hält ihn, lässt ihn klatschen zur Mitte, weil ihm gar nichts anderes übrig bleibt, weil er so fest ist. Ich glaube schon, und das traue ich dem Hofmann auch zu, das ist so ein Schlitzohr, dass das tatsächlich gewollt war, das den aufs Tor zu bringen.
Ja, kann sein, klar.
Weil er eben auch super gesprungen ist und dann kann man auch mal abziehen. Richtig. Ja, 67. Das 3-0, wie hast du das erlebt?
0, ja, war eine Ecke, richtig. Ich musste kurz überlegen. Ja, war wieder eine Ecke. Elvedi wieder ein Pfosten, auch wieder gleiche Muster. Erster Pfosten. Ja, Benze Baini war wach, hat nicht abgeschaltet, Ball kommt, super eingenickt. Ja, wie gesagt, da sind wir wieder beim Thema Standards. Das ist eine super Waffe, die Saison bei uns. Gibt auch nicht so viel zu sagen, finde ich.
Für mich stand Elvedi mehr in der Mitte und er hat die Latte getroffen, aber Benze Baini hat schön abgestaubt. War die Latte, oder? Also war nicht der
Pfosten? Ja, war die Latte.
Ja. Aber beide so frei zum Kopfball war ein bisschen ungewöhnlich und haben beide auch gut genutzt. Ich hätte es Elvedi genauso gegönnt, aber freut mich auch für Benze Baini. Ja, dann war für mich das Spiel durch. Ne? Dann war der Stecker komplett gezogen, hatte ich so das Gefühl bei Frankfurt. Und also ab dem Punkt, ab dem 3-0, hatte ich nicht mehr die Angst, dass wir jetzt irgendwie das Spiel noch aus der Hand geben.
Nee, tatsächlich nicht. Was ich tatsächlich interessant fand, war der Wechsel 2 Minuten vorher von Frankfurt. Das war schon nochmal so ein Zeichen an die Mannschaft. Jetzt wollen wir nochmal alles geben. Dann hat ein Rode rausgenommen und einen Younes gebracht, sprich 2 Sechser weg, 1 Sechser nur noch und dafür mit 2 Zehnern und 2 Stürmern. Ja, und genau 2 Minuten später verpufft der Effekt dann durch das Standardtor, Gott sei Dank. Ja, danach war der Stecker gezogen. Besser war es auch so. Tatsächlich auch verwunderlich, dass wir bei den Standards so gefährlich waren in diesem Spiel, weil Frankfurt echt eine körperlich große Mannschaft ist. Und wie wir da teilweise echt da zum den Kopfbällen gekommen sind. Elvedi, Latte, dann kommt Benze Baini nochmal dran. Vorher Ginter beim 1-0. Hat mich schon gewundert, muss ich zugeben, ja.
Das stimmt, ja, da hat man es ruhig zu Ende gespielt. In der Nachspielzeit hat dann Wolf, dem ich das Tor auch sehr gönne, was er auch trocken abschließt. Ich meine, klar, ein 4-0 schießt man eher als ein 1-0 wahrscheinlich, hat er vielleicht eher überlegt. Aber den muss man auch erstmal so machen. Und toller Pass von Hermann, ne? Den schickt er da schön und Wolf eiskalt aus meiner Sicht.
Ja, ist ihm nur zu gönnen. Also man kann da auch wirklich nur hoffen, dass der Junge endlich seinen Platz findet, Sprichwort Adi Hütter vielleicht nächste Saison, ist ihm wirklich nur zu gönnen.
Ich denke auch, also wenn der sein Potenzial abruft, das ist, glaube ich, unbestritten, hat er noch nicht oft getan, aber wenn er das tatsächlich abrufen kann, können wir uns freuen über den Neuzugang diese Saison von Wolf. Die Leihklausel greift ja oder ist ja gegriffen, sodass wir ihn jetzt verpflichtet haben. Insgesamt fand ich Frankfurt kaum wiederzuerkennen. Also wenn man überlegt, haben wir ja vorher gesagt, ich habe es vorher gesagt, 17 Spiele, 40 Punkte, ist eigentlich eine Bilanz eines Meisterschaftskandidaten. Davon war gar nichts zu sehen. Ich habe keine Härte gesehen in den Zweikämpfen. Spielerisch war es erste Halbzeit noch okay, aber auch nicht überragend. Also auch die linke Seite, die wir herausgehoben haben, habe ich jetzt auch nicht so gesehen, wie erwartet. Die Flankenläufe wurden insgesamt gut unterbunden, sodass man Kostic aus dem Spiel genommen hat. Das hat Leiner und Ginter auf der Seite hervorragend gemacht. Younes hat nicht von Anfang an gespielt, sodass man im Mittelfeld die beiden Zehner nicht hatte. Du hast es gerade angesprochen mit den Wechseln. Da hat man dann versucht und ist aber schnell verpufft. Und Kamada und Silber waren für mich total blass in dem Spiel. Wie hast du Frankfurt gesehen?
Ja, total ähnlich. Sehr verwunderlich, wenn man sich die letzten 3 Spiele anguckt. Der Frankfurter 5-2 gegen Union Berlin, 2-1 in Dortmund, 4-3 gegen Wolfsburg. Wenn du solche Ergebnisse im Rücken hast, dann trittst du ganz, ganz anders auf normalerweise. Und ohne jetzt frühzeitig auf das Thema Hütter und Frankfurt kommen zu wollen, das wird wahrscheinlich eine Rolle gespielt haben. Aber ja, das Spiel, was wir vorher beschrieben hatten, dieses chaotische, dieses wilde, dieses auf die zweiten Bälle gehen, unbedingten Willen, die Zweikämpfe auch zu führen und vor allem auch dann am besten möglich zu gewinnen, das war überhaupt nicht gegeben. Also du hattest nie so das Gefühl, oh, jetzt dominiert uns Frankfurt mal, weil sie schon wieder den zweiten Ball gewinnen und wieder einen Zweikampf gewinnen und so weiter. Sehr verwunderlich. So kennt man sie nicht. Und wie gesagt, wenn du normalerweise die Spiele, die du vorher gewonnen hast, im Rücken hast, dann bist du eine ganz andere Mannschaft. Und das von der Mannschaft hat man gar nichts gesehen.
Ja, wir haben ja beide ein anderes Spiel erwartet. Du hast es angesprochen, wir haben es beide angesprochen. So ein wildes Spiel auch von Frankfurt. Ja. Viel auf die zweiten Bälle auch. Und da war nichts, also gar nichts von zu sehen. Ich bin bei dir. Wir kommen gleich drauf beim Punkt Aktuelles. Da hat mit Sicherheit der Weggang von Hütter eine Rolle gespielt, ganz, ganz klar. Im Gegensatz dazu, Borussia, sind wir beim gleichen Thema, der Trainer ist verkündet, es ist Adi Hütter. Ich glaube, das hat auch mal Kräfte freigesetzt. Man hat jetzt Klarheit, wer es wird und man kann, und das macht die Mannschaft schon seit dem Schalke-Spiel, seit sie da gewonnen hat, wieder mit vollem Eifer sich der Aufgabe Europa widmen, und das tut sie auch hervorragend. Also ich finde, wieder einen tollen Teamgeist habe ich gesehen. Borussia ist im Aufwind, der Siegeswille war da, die Spritzigkeit war wieder da, überhaupt die Freude am Spiel und dieses Füreinander, das hat man einfach gemerkt. Ich bin bereit, oder jeder war bereit, für den anderen zu laufen. Die Stimmung insgesamt war gut auf dem Platz. Bin ich auch nochmal herausheben möchte, auch in diesem Spiel wieder Sippel, der spielt, als hätte er die ganzen Spiele vorher im Tor gestanden. Man merkt nicht, dass das ein zweiter Torwart ist, meines Erachtens. Ja. Und ansonsten habe ich eigentlich keinen Groß herauszuheben, weil alle hervorragend gespielt haben, aus meiner Sicht.
Nee, das stimmt. Ich muss zugeben, so die ersten Viertelstunde war so die beste seit Monaten, fand ich. Der Wille, der Einsatz, so diese Körpersprache, die war super. Also ich habe da so viele Bilder im Kopf, wo ein Benze bei Aini, wo ein Leiner in den Zweikampf rein, quasi rein Gretchen und den Ball dann noch gewinnen. also von der Körpersprache, vom Auftritt, so nach dem Motto, wir halten jetzt gegen Frankfurt dagegen und wir wollen dieses Spiel gewinnen. Das war so nach Monaten so das erste Mal so richtig, wo ich wirklich gesagt habe, ey, der Rasen brennt. Ja, super. Also war wirklich einfach nur super, mehr kann ich auch nicht dazu sagen, aber nochmal, genau gegen Eintracht Frankfurt hat mich das so verwundert, weil genau Frankfurt eben diesen Tugenden jedes Mal und jedes in allen 90 Minuten abrufen kann. Ja, super, wirklich.
Wir haben die Borussia der letzten Saison gesehen, habe ich mir so gedacht nach dem Spiel.
Ja, kann man so sehen. Ja.
Gut, dann kommen wir zum Punkt Aktuelles. Wir haben schon angesprochen, es geht um die Trainerdiskussion.
Ja, Björn, Aktuelles. Adi Hütter ist jetzt Anfang der Woche bekannt gegeben worden, um genau zu sein, am Montag. Ein 3-Jahres-Vertrag, so wie Max Eber sagte, ohne Ausschießklausel. Was ist deine Meinung dazu? Zum Zeitpunkt der Bekanntgabe ist auf jeden Fall gut, ja, nicht so gut.
Vielleicht trennen wir mal so erstmal so menschlich und sportlich.
Ja.
Und fangen wir mit dem Menschlichen vielleicht an, bevor wir dann das ein bisschen ins Sportliche gehen. Menschlich, hat für mich schon einen Vergleich, auch wenn es viele Gladbacher anders sehen, zu Rose durch das Rumgeeiere. Ich meine, klar, was soll er anderes sagen, aber zu sagen im Februar, ich bleibe, das fällt ihm jetzt einfach auf die Füße, diese Aussage. Ich glaube, diese Aussage, ich bleibe, sollte man als Trainer lieber nicht tätigen, weil ich kann jeden Frankfurt-Fan verstehen, der jetzt sagt, ich bin stinksauer, der sagt, ich bleibe. Ich habe als Gladbach-Fan auch gedacht, okay, als Hütter sagte im Februar, ich bleibe, war Hütter für mich als Trainerkandidat eigentlich von der Liste gestrichen. Jetzt ist es doch, ich kann verstehen, klar, da hat sich vielleicht einiges geändert auch in Frankfurt, aber ich verstehe jetzt auch so ein bisschen mehr das Geschäft, dass Trainer eben nicht mehr sagen, oder ich kann jetzt jeden Trainer verstehen, der sagt, ich bleibe auf jeden Fall. Ne? Und das hat Hütter ja getan tatsächlich. Das finde ich ein bisschen schwierig, auch wenn es erklärbar ist tatsächlich. Also ich kann da vor allem auch die Frankfurt-Fans verstehen. Aber das ganze, ich nenne es mal Gezeter, Theater auf Twitter, das kann ich gar nicht nachvollziehen, ehrlich gesagt. Also was dann da geschrieben wurde, wir haben einen besseren Kader, warum geht Hütter weg und so. Und ja, es ist ähnlich, finde ich, auch wieder vergleichbar zwischen Gladbach und Dortmund, als Rose gegangen ist. Also auch da habe ich den Wechsel nicht wirklich verstanden, weil der Schritt relativ klein erscheint. Wenn man sich da aber auch mal anguckt, wie oft Dortmund in der Champions League spielt, wie oft Gladbach in der Champions League spielt, wie die finanziellen Mittel sind und so, ist Dortmund eben leider noch die eine kleine Stufe über uns. Ich sage bewusst noch. Ich hoffe, dass sich das vielleicht in den nächsten Jahren nochmal ändert. Und ähnlich werden es die Frankfurter sehen. Das ist so meine Einschätzung. Ich finde, dass die meisten Gladbach-Fans wesentlich ruhiger reagiert haben als die Dortmund-Fans. Das war ja ganz schlimm, als Rose bekannt gegeben wurde und was dann die Dortmund-Fans auf Twitter geschrieben haben. Ich will nicht weiter darauf eingehen, Dennis, du hast es auch alles gelesen. Dann vielleicht sagst du auch was dazu.
Also mir ist es tatsächlich ein bisschen zu viel schwarz gemalt, bin ich ganz ehrlich. Ich sehe es tatsächlich gar nicht mal so skeptisch, die Aussage, die Hütter im Februar getätigt hat. Komme ich gerne später dazu. Also grundsätzlich ist ja zu sagen, das Fußballbusiness ist, um es mal ganz umgangssprachlich zu formulieren, Bullshit. Natürlich verstehe ich alle Leute, die jetzt sagen, jetzt fangen die Trainer auch noch an, mit Ausschießklauseln und aus dem Vertrag rausgekauft zu werden. Ist alles richtig, wie gesagt, aber das Business ist halt nicht seit gestern so. Trotzdem verstehe ich natürlich alle Punkte, aber jetzt dem Hütter einen Strick draus zu drehen, dass er jetzt ein Lügner ist oder dass er, ja, dass die Aussage unglücklich ist, bin ich auch bei allen, aber man darf auch eins nicht vergessen, was für eine Ruhe danach in Frankfurt eingekehrt ist im Februar. Wenn ich mir dann, also das Interview oder die Aussage, ich bleibe, wurde am 28.02. getätigt und danach gab es 5 Spiele im kompletten März und Anfang April. Und aus den 5 Spielen holte er 11 Punkte, unter anderem gegen Dortmund und Wolfsburg. So, in Frankfurt hat keine Sau mehr über Hütter gesprochen. Auch in Gladbach war der Name Hütter komplett gestrichen. Natürlich, das hat Rose nicht gemacht. Natürlich erwarte ich von Marco Rose nicht, dass er sich da hinstellt und lügt und sagt, ich bleibe, obwohl er weiß, er geht. Aber man darf den Punkt nicht unterschätzen. Man sieht es jetzt in Frankfurt, was los ist. Hütter hat Anfang der Woche bekannt gegeben, dass er gewechselt. Jetzt die 4-0-Klatsche. Ich will nicht wissen, was in Frankfurt los ist. Und das könnte noch mal richtig eng werden. Dortmund hat gerade, das Spiel ist gerade vorbei, Dortmund hat 4-1 gewonnen. Es sind wieder nur noch 4 Punkte und Frankfurt hat auch nicht die einfachsten Gegner. Was ich damit sagen will, ist einfach, dass ich ihm das tatsächlich abkaufe, dass er zu dem Zeitpunkt der Aussage, ich bleibe, wirklich noch nicht wusste, dass er geht. Aber es ist für mich auch völlig legitim, dass wenn Umstände, die vorher nicht so waren, das hat er ja auch extra jetzt in der Pressekonferenz vor dem Spiel gesagt, dass er nicht wusste, dass ein Bobic geht. Und wenn man das halt in Kombination mit Hübner weg, letztes Jahr Ex-Aufsichtsratsboss Wolfgang Stäubing weg, der mit Hütter sehr gut befreundet war und sehr eng zusammengearbeitet hat. Wenn man dann das sieht und vielleicht auch die sportliche Zukunft noch dazu, der Spieler, also sprich, wer geht und wer geht nicht, wenn man das in Betracht zieht, dann ist es für mich völlig legitim, auch nach der Aussage noch drüber nachzudenken, okay, jetzt klopft Max Eberl mit seinen breiten Schultern an, der mir genau das Gegenteil anbieten kann, eben Konstanz auf der kompletten Management-Ebene, sprich ein Eberl verlängert bis 26, Schippers verlängert bis 26, da ist einfach auch viel mehr Ruhe drin und die Entscheidungswege sind viel kürzer. So. Und ich kann wirklich verstehen, dass er dann drüber nachdenkt. Es ist ja, ohne jetzt das im Wirtschaftsbereich ja, so einen Vergleich ziehen zu wollen, ist immer ganz, ganz schwierig, aber wenn du im Unternehmen oder in der Abteilung 4, 5 Vorgesetzte hast, die dich fördern wollen, die vielleicht auch wollen, dass du die Rolle von denen übernimmst, wenn sie mal wechseln. Wenn diese Leute dann auch gehen, dann stellst du dir auch die Frage, bleibe ich jetzt doch hier oder wer kommt? Und wenn dir das vielleicht nicht passt, wer kommt, weil du eben eine Vorgeschichte hast oder sonstiges, dann überlegst du natürlich auch völlig, was auch völlig normal ist, überlegst du auch, ob du den nächsten Schritt machst. Und nichts anderes ist es auch bei Hütter. Und natürlich nochmal, die Aussage, ich bleibe, ist sehr unglücklich. Ich verstehe alle Frankfurter und ich würde wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen härter drüber sprechen, wenn ich Frankfurter wäre. Aber ich finde es, wie gesagt, völlig legitim und gar nicht mal so schlimm, die Aussage. Denn nochmal, danach 5 Spiele, 11 Punkte, komplette Ruhe in Frankfurt. Wie gesagt, Aussage finde ich gar nicht so schlimm. Und mir war es auch einfach generell jetzt auch in den sozialen Medien einfach ein bisschen zu schwarz gemalt. Also natürlich viel von Frankfurt, aber auch viele Gladbach-Fans, die dann gesagt haben, ey, ist das jetzt wirklich so gut, dass er kommt? Muss ich sagen, ist mir zu viel. Nochmal, Fußball-Business ist komplett für den Arsch. Dass jetzt die Trainer auch noch anfangen, ja, ist Mist. Aber nochmal, das Business ist nicht erst seit gestern so. Ich freue mich sehr auf Adi Hütter, sportlich sowie menschlich. Und dass er den Vertrag jetzt auch für 3 Jahre unterschrieben hat ohne Ausschließklausel, zeigt ja auch, dass er nicht komplett gegen die Wand gelaufen ist, sage ich jetzt mal. Und was ich auch ganz interessant finde, so als letzten Punkt vielleicht zu diesem Thema, hat Armin Fee heute auch wunderbar im Doppelpass gesagt, wir beschweren uns darüber, dass ein Trainer jetzt vorzeitig aus dem Vertrag sich rauskaufen lässt. Aber keiner beschwert sich darüber, wenn ein Verein einen Trainer holt für 5 Jahre zum Beispiel, jetzt übertrieben gesagt, und dem sagt, ja, du bist unser Mann und nach einem halben Jahr Erfolgslosigkeit schmeißt du ihn raus. Dann sagt auch keiner, ey, der Arbeitgeber hat den Vertrag nicht eingehalten, weiß was ich was. Kann man vielleicht nicht ganz vergleichen, ich finde schon. Und nochmal, um darauf zurückzukommen und dann bin ich auch am Ende mit meinem Latein, freue ich mich sehr auf Adi Hütter, sportlich sowie menschlich und habe jetzt auch gemerkt, im Laufe der Woche, dass ein bisschen mehr Ruhe eingekehrt ist, Gott sei Dank, was auch für alle Beteiligten besser ist. So, das war meine Sache, die ich noch loswerden wollte.
Ja, waren jetzt viele Punkte. Wir kommen den Vergleich ja nicht drum rum, was der Unterschied war zu Adi Hütter ist, was Rose. Rose hat eben Erwartungen geweckt und auch ganz, ganz bewusst, glaube ich, auch Erwartungen geweckt, weil er auch damals davon ausgegangen ist, dass er länger bleibt in Gladbach. Man konnte nicht davon ausgehen, jedenfalls nicht so kurzfristig, dass das Favre in Dortmund geht. Ich glaube, und das ist ja das, was die Gladbach immer auch vor allem vorwerfen, ist, dass da ein Projekt gestartet wurde, langfristige Planung mit Rose stattgefunden hat und deswegen waren die Fans ja auch so enttäuscht. Was jetzt auch die Frankfurt-Fans sagen über Hütter, Hütter hat jetzt wohl gesagt im Interview diese Woche, er wird die Eintracht im Herzen tragen und so. Ah, das finde ich ehrlich gesagt dann auch wieder schwierig, wenn ich gerade den Wechsel bekannt gegeben habe. Das nimmt man ihm als Fan vor allem dann der Eintracht dann nicht mehr so ab letzten Endes. Das ist ja, dann schwierig.
Sorry, wenn ich dazwischen kriege, aber warum soll es denn nicht so sein? Also warum glaubst du ihm das denn nicht? Klar, also wie gesagt, er entscheidet sich für einen Weg, den man sportlich sicherlich diskutieren kann. Aber ich kaufe ihm das ab. Warum soll er sich denn auch nicht mit Frankfurt identifizieren?
Ich habe nicht gesagt, dass ich ihm das nicht abkaufe. Mir geht es einfach darum, welche Wirkung das hat auf die Fans. Die Fans sind enttäuscht, ne? Er geht und als Fan würde ich denken, okay, wenn du die Eintracht im Herzen trägst, dann bleibst du natürlich.
Ja, aber du kannst ja Frankfurt im Herzen tragen und trotzdem sagen, ey, ich mache im Sommer eine sportliche Weiterentwicklung und entscheide mich für einen anderen Weg.
Macht er ja offensichtlich, aber dass das natürlich bei den Frankfurt-Fans verständlicherweise nicht gut ankommt, das meine ich.
Ja, kann ich verstehen.
Kann man verstehen und dann kann man vielleicht mal als Trainer mal auf die Zunge beißen und sagen, okay, den Satz hätte ich jetzt vielleicht in der Stelle. Das kann er sagen, wenn er die Champions League holt, ne? Die Qualifikation.
Ja.
dann kann er sagen, Leute, wir haben es geschafft. Ne? Ich habe mit der Eintracht das erreicht, was ich wollte. Ich werde die Eintracht auch weiterhin im Herzen tragen. Aber jetzt zu dem Zeitpunkt, wo er gerade den Wechsel verkündet hat, finde ich es ein bisschen problematisch. Und auch den Satz, ich bleibe, das kann man anders formulieren. Ne? Man kann sagen, es haben keine Gespräche stattgefunden. Wir gehen davon aus, er hat nicht gelogen. Also heißt das für mich, dass er damals noch gedacht hat, dass Bobic bleibt und dass sich die nichts groß ändern wird, mir auch tatsächlich in Frankfurt bleibt. Das kaufe ich mir auch ab. Aber dann kann er ja sagen, ich habe mit keinem gesprochen und muss dann nicht sagen, ich bleibe definitiv.
Gut.
Schwierig, ne? Man hätte es anders kommunizieren können, ähnlich wie Rose auch. Auch Rose hätte das Ganze anders managen können. Aber Rose hat sich zum Beispiel so einen Satz wie, ich werde die Borussia immer im Herzen tragen, also die Fohlen, den hat er sich verkniffen. Ich glaube, das war auch ganz gut. Aber das wäre völlig falsch angekommen bei uns
Gladbach-Fans. Ja, klar, das Timing der Aussage ist vielleicht noch ein bisschen zu früh, kann ich verstehen. Aber um nochmal auf dieses Ich bleibe zurückzukommen, auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, aber die Sache danach mit der Ruhe, die in Frankfurt eingekehrt ist, die darf man halt dadurch nicht vergessen, nicht unterschätzen. Natürlich ist die Aussage jetzt im Nachhinein, kann man sich darauf festlegen und sagen, ey, was hat er da bloß gesagt? Aber nochmal, diese Ruhe danach, in Frankfurt hat keine Sau mehr drüber gesprochen. Und
bin ich bei dir, aber Glasner macht es ja genauso. Also Glasner sagt zum Beispiel, Wolfsburg ist auch Ruhe, ich habe mit keinem gesprochen. Und dann entstehen auch keine Gerüchte, weil wenn keine Gespräche stattgefunden haben, kann ja auch nichts passieren.
Ja, wenn du sagst, ich hatte keine Gespräche, dann ist die nächste Frage vom Journalisten, können Sie denn trotzdem ausschließen, dass Sie im Sommer wechseln? Und dann fängt er wieder an rumzueiern. Also dieses Ich bleibe hat einfach komplett den Druck daraus genommen aus der ganzen Geschichte.
Ja, aber du sagst ja auch, dass das Fußballbusiness ist so. Da muss ich den Satz eben sagen, ich weiß nicht, was in Zukunft ist. Können Sie das sagen? Ich kann es eben nicht ausschließen. Und kein Trainer kann es wahrheitsgemäß ausschließen. Ich würde diesen Satz als Trainer, aber da bin ich vielleicht anders, den würde ich nicht bringen, dass ich bleibe. Und schon gar nicht, wenn ich weiß, und das weiß Hütter ja, er kennt seine Vertragsmodalität, er weiß ja, dass er eine Ausstiegsklausel hat. Das heißt, er wusste ja, dass er für 7,5 Millionen gehen kann. Und er macht einen super Job. Also, dass da jemand kommt und mal anfragt, die Wahrscheinlichkeit war ja hoch.
Ja, klar.
Und dann zu sagen, ich bleib dabei, ist kritisch. Wir müssen ja nicht einer Meinung sein, haben wir schon mal gesagt.
Nee, klar.
Bleiben der Unterschied. Ich habe da noch was zu sagen, was du auch gesagt hast, dadurch, dass alle gegangen sind, du hast es schön aufgezählt. Das kann aber auch eine Chance sein. Auch das werfen mir die Frankfurt-Fans vor. Ne? Also wenn er sagt, ich bleibe, er hätte jetzt vielleicht Einfluss nehmen können auf den Manager auch, mit dem Sportvorstand und sagen können, ja, ich kann mir die zusammen mit dem gut vorstellen, ich möchte lange bleiben. Wir wissen nicht, was da hinter den Kulissen gelaufen ist.
Ja.
Aber man kann es auch als Chance sehen. Also wenn da jetzt ein Manager kommt, mit dem er gut kann, wahrscheinlich ist das nicht so, oder ich weiß nicht, wie weit die Planungen sind in Frankfurt, hätte man da auch was aufbauen können. Also auch da kann ich die Frankfurt-Fans verstehen. Ich verstehe aber auch, was du sagst, und da sind wir auch Borussia-Fans. Wir haben einiges vorzuweisen. Wir haben, und das hast du mit deinem Twitter-Kanal ja auch schön dargestellt und illustriert, wesentlich öfter in Europa-Pokal teilgenommen. Wir haben, das hast du jetzt nicht geschrieben, wir haben ein Hotel gebaut, wir haben den Fohlenstall ausgebaut. Also wenn man sich in Gladbach mal umguckt, was da entstanden ist, also auch in Steine, ne? Wir haben in Steine investiert, hieß es damals. Das macht schon einiges her. Das heißt, das Fundament, wenn ich das mit dem Hausbau vergleiche, ist wesentlich größer und stabiler als das in Frankfurt.
Auf jeden Fall.
Darauf wolltest du ja auch hinaus. Ne? Der kurzfristige Erfolg ist zwar da, man spielt zwar Champions League nächstes Jahr, aber wie nachhaltig ist das? Und das sagte Eber ja auch auf der Pressekonferenz, wir können eine gewisse Nachhaltigkeit schon vorweisen. Wir haben diesen Weg eingeschlagen. Wir sind jetzt ein bisschen zurückgeworfen worden. Vielleicht schaffen wir trotzdem noch die Europa League, vielleicht aber auch nur in Anführungszeichen die Conference League. Das würde ich mir schon wünschen. Und darauf kann man aufbauen. Und das ist dann aber keine Eintagsfliege. Und man kann in den 3 Jahren, wo jetzt Hütter unterschrieben hat, das sollte auch das Ziel sein aus meiner Sicht, also mittelfristig in 3 Jahren auch mindestens einmal die Champions League wieder erreichen. Und ob das die Eintracht schafft, das steht für mich in den Sternen. Das ist für mich dann auch der Punkt, was du auch sagtest, warum dieser Wechsel sportlich langfristig Sinn ergibt.
Ja, also an Hütters Stelle ist ja die Borussia genau das Gegenteil, was er in Frankfurt momentan jetzt eben nicht wiederfindet. Und zwar Konstanz auf Management-Seite, auf Management-Ebene. Vor allem wird ihm auch gefallen haben, wie Eberl mit dem Thema Rose umgegangen ist. Ganz Deutschland schrie, schmeiß den Rose raus, und Eberl ist da durchgegangen und hat sich die 7. Niederlage auch noch eingefangen und hat kein Millimeter von seiner Position ausgewichen. Und das wird auch ein Punkt sein, und zwar nämlich genau die Konstanz auf allen Ebenen, auf der Management-Ebene und auch vor allem auf der sportlichen Ebene. Frankfurt spielt eine wunderbare Saison, alles gut, und die performen ein bisschen über, wir performen ein bisschen unter. Aber wenn man das mir nicht weitsichtig genug, wenn man sich jetzt nur auf die aktuelle Saison bezieht. Darum kann ich sportlich sowie menschlich den Wechsel nach Borussia Mönchengladbach voll nachvollziehen von Alyuta.
Was ich auch noch sagen will, ist, es wird ja auch in den Medien die Ausstiegsklausel und vor allem die Ablösesumme von 700 Millionen heiß diskutiert. Ich finde, was mir dazu kurz kommt, ist, dass er für uns ja nur 2,5 Millionen kostet.
Ja, aber ich glaube, das wird generell in dem Kontext gesehen.
Also ich finde, man muss beide Trainer gegenrechnen. Und der große Nutznießer ist Eintracht Frankfurt. Die kriegen die vollen 7,5 Millionen. Wir kriegen ungefähr 5 aus Dortmund, geben 7,5 aus. Das sind 2,5 Millionen. Ich finde, das ist im Vergleich zu einem Spieler, wenn man überlegt, was ein Trainer bewegen kann, was ein Spieler bewegen kann auf dem Feld, absolut vertretbar. Das finde ich jetzt gar nicht so schlimm, wie du sagst, so ist das Geschäft. Ich glaube, daran müssen wir uns gewöhnen, dass es auch Klauseln in Zukunft geben wird. Hütte hat diesmal keine mehr gemacht. Das finde ich aber auch gar nicht so dramatisch, ehrlich gesagt. Und ich finde, diese 7,5 Millionen, die hören sich erstmal viel an. Aus Gladbacher Sicht sind es insgesamt, wenn man es gegenrechnet, 2,5 Millionen. Ja. Dortmund zahlt 5. Ich finde, damit kommen sie auch relativ gut weg mit dem Rose. Also allein, was sie da an Namen bezahlen und an Menschenfänger und was der auslösen wollte in Dortmund, was auch bei uns ausgelöst hat, das kann man kaum bezahlen letzten Endes. Und Hütter kostet uns dann im Endeffekt 2,5 Millionen. Das ist in Ordnung. Und großer Nutznießer ist Frankfurt, 7,5 Millionen. Das ist schon ein größeres Wort. Damit kann man schon mal den einen oder anderen Spieler auch verpflichten.
Klar. Oder halt den neuen Trainer. Und dann geht die Diskussion auch wieder in Frankfurt los. Es ist ein Karussell. Es ist wirklich ein Karussell und es nimmt kein Ende, wenn man sich sieht, die Top 7 der Bundesliga, da haben alle einen Trainer gesucht, beziehungsweise suchen noch. Es ist wirklich Wahnsinn, die Saison, was da los ist.
Auch da könnten wir eine eigene Folge zu machen. Richtig. Kommen wir vielleicht auch zu den Folgen des Trainerwechsels. Ich könnte mir vorstellen, auch aufgrund dessen, was Ginter jetzt gesagt hat, dass er sich sehr, sehr wohl fühlt in Gladbach und Unwägbarkeiten noch im Weg stehen. Diese Unwägbarkeiten würde ich jetzt so interpretieren, dass das kann das Gehalt sein, kann aber auch die Teilnahme am Europapokal sein letzten Endes, die da noch im Zweifel sind. Ich vermute, dass wenn Gladbach nächste Saison europäisch vertreten ist, dass Ginter bleibt, da lege ich mich fest.
Ja, da schließe ich mich an. Viele Freunde von mir hatten geschrieben, oh, hast du das Interview gesehen von Ginter? Hört sich ja ziemlich negativ an, fand ich überhaupt nicht klar. Er hält sich die Option offen, das ist richtig. Aber man kann sich ja so ein Offenhalten ja auch ein bisschen negativer, weil man kann es ein bisschen negativer ausdrücken. Er sagte ja mehrmals ja auch im Nebensatz, dass er sich sehr wohl fühlt, dass er weiß, was er hier hat. Und sagte ja auch im letzten Satz, damit beendete er auch das Interview, dass Gladbach und eben Matze Ginter sich zu schätzen wissen, beidseitig. Natürlich wird europäisch ein Riesenthema sein. Gehalt, klar auch. Gebe ihm eine 500.000 mehr, Gladbach auf Platz 6 und dann wird ein Ginter bis 25 hier sitzen, lege ich mich fest.
Ja, eine steile These. Sehe ich ganz genauso. Ich habe so ein bisschen Sorge, ich will jetzt kein Fass aufmachen und ich glaube auch nicht, dass jetzt so viele, dass unsere Reichweite noch nicht so groß ist, aber wir wissen, dass in München ein Boateng aufhört und ich bin froh, dass da noch keine Gerüchte entstanden sind, sage ich ganz ehrlich. Gottes Willen. Ne? Ja. Aber wie du sagst, und das spricht auch wieder für Ginter, und ich glaube, Ginter weiß eben auch, was er an Gladbach hat. Er ist eine Führungspersönlichkeit, er ist der Abwehrchef, das wäre er in kaum einem anderen Verein, wenn er wechselt. Und ja. er kann mit dem neuen Trainer, und ich glaube, der Trainer passt hervorragend zu Ginter, was Neues aufbauen. Und ich glaube, das ist genau das, was Ginter auch wollte.
Ja, also klar, mit Hütte hast du, glaube ich, die Trainerfrage ganz gut besetzt, um es mal vorsichtig zu formulieren. Da wird ein Ginter auch mit d'accord sein. Und alles andere wird sich auch ergeben. Wie gesagt, ich bin auch guter Dinge, dass er bleibt.
Zakaria ist für mich eine neue positive Baustelle, die aufgeht. Den habe ich schon felsenfest weggesehen. Jetzt haben wir aber einen Trainer, der Zakaria von den Young Boys Bern kennt. Mhm. Beide, das hat man des Öfteren schon gehört, schätzen sich sehr gegenseitig. Ich hoffe, dass da vielleicht irgendwo noch ein Türchen aufgeht, dass man Zakaria vielleicht doch noch überzeugen kann, mit Hütter weiterzumachen. Wie siehst du das?
Ja, ich sag mal so, die Chance, dass er bleibt, ist von 1% hoch auf 5% gestiegen. Ich bin da trotzdem immer noch sehr pessimistisch und sehe Zakaria tatsächlich im Sommer gehen. Kann ein Punkt sein. Vor allem könnte ich mir auch vielleicht auch vorstellen, dass der ein oder andere Verein sich so ein bisschen distanziert hat von der Verpflichtung, wenn man sich die Saison anguckt. Da ist er leider noch nicht so stabil genug gewesen aufgrund seiner schweren Knieverletzung. Kann ich mir vorstellen, dass zum Beispiel ein Verein wie City sagt, ey, 30 Millionen hast du auf dem Tisch, Borussia Mönchengladbach, bitteschön. Und dann aber vielleicht auch sagen, nee, die 30 Millionen packe ich mir nochmal ein und ich beobachte ihn nochmal ein Jahr. Und dann könnte natürlich mit der Kombination Hütter als neuer Trainer eine Rolle spielen. Aber ich sag mal so, wenn er weg will, dann geht er auch weg. Dann interessiert ihn auch nicht, dass ein Hütter in der Seitenlinie steht. Also wenn City oder wie auch immer die ganzen Vereine heißen, wenn die wirklich Zakaria haben wollen, dann wird er auch gehen. Das ist bei mir so. Weil, wie gesagt, ich habe vielleicht so die Hoffnung, dass die Vereine sagen, ich gucke nochmal lieber ein Jahr. Dann müsste aber Zakaria wiederum verlängern, oder?
Ja, ich möchte deine Aussagen mal zusammenfassen, sehr positiv. Die Chancen, dass Zakaria bleibt, haben sich verfünffacht. Das klingt besser.
Ja, so kann man es, ja klar, so kann man es natürlich auch mal ausdrücken.
Bei Hoffmann, Thüram, Neuhaus und den dreien würde ich einfach sagen, verweise ich auf die erste Folge, da haben wir alles zu gesagt, genau. Da hat sich aus meiner Sicht nichts verändert. Ja, wenn du nichts mehr hast, das war das Aktuelle, dann können wir jetzt zum Gegnercheck kommen, Dennis. Gegnercheck, TSG Hoffenheim 1899. Ich habe mal ein bisschen geguckt, Dennis, in die Statistiken, die letzten 7 Spiele hat Hoffenheim. Hast du die Statistik im Kopf? Hast du sie auch rausgesucht? Ansonsten können wir ein kleines Ratespiel kurz draus machen.
Habe ich nicht. Ich würde sagen, aus den letzten 7 Spielen 5 Punkte.
Es sind 6 Punkte. Ein Sieg gegen Wolfsburg und 3 Unentschieden, aber unter anderem gegen Leverkusen und Leipzig. Das heißt, sie haben gegen Wolfsburg gewonnen und gegen Leverkusen und Leipzig, das muss ich auf der Zunge zergehen lassen, nicht verloren. Ja. Haben aber dafür gegen Stuttgart, Mainz und Augsburg verloren.
Ja, super.
Spricht so ein bisschen für eine Mannschaft, die nicht so wirklich auszurechnen ist, meines Erachtens. Nichtsdestotrotz erwarte ich Hoffenheim ähnlich wie gegen Leipzig mit einem 4-3-3-System. Was sagst du dazu? Wie würdest du sie einschätzen?
Ja, überwiegend haben sie schon eine klare Dreierkette gespielt in der Saison. Hast recht, gegen Leverkusen und Leipzig dann das erste Mal so richtig im 4-3-3. Normalerweise machen sie es ein bisschen offensiver im 3-4-1-2 mit Bebu und Kramaric und noch Dabur vorne. Aber ja, wie du sagst, gegen Leverkusen und jetzt vor allem Leipzig haben sie so einen defensiven Touch ausgewählt mit ihrem 4-3-3. Das wird uns wahrscheinlich dann auch erwarten. Aber generell ist Hoffenheim eigentlich sogar eine spielstarke Mannschaft. Haben 41 Tore geschossen, davon 32 aus dem Spiel heraus. Das ist nicht wenig. Ja, normalerweise, wie gesagt, in der Dreierkette, da ist immer der Krilic der Hauptdarsteller, der dann das Spiel so ein bisschen eröffnet. Schlagen auch relativ häufig Flanken, mit 350 Flanken in der Saison Platz 7. Pressen relativ offensiv, ist jetzt keine riesen Pressing-Mannschaft, aber pressen offensiv schon, also in der ersten Linie eigentlich schon. Wie gesagt, gegen Leipzig und Leverkusen war das eine ganz, ganz andere Spielidee, ganz das komplette Gegenteil. Haben mit Bebu einen Spieler vorne, der oft und gerne ins 1 gegen 1 geht und auch eine gewisse Grundständigkeit hat. Da wird auch was auf uns zukommen. Ein Kramaric, der sehr spielstark ist, der ist, glaube ich, so der einzige Stürmer in Europa, der auch den Achter geben kann in einem 4-3, weil er halt wirklich, wie gesagt, so spielstark ist und Räume erkennt und sieht und auch dementsprechend bespielt. Das ist schon ein ganz, ganz starker Spieler. Ja, Hinspiel hatten sie auch in einem 4-3 gegen Gladbach gespielt, sehe ich gerade. Auch einen relativ defensiven Touch. Also sie haben anscheinend so gegen die Top 4 oder Top 6 Gegner anscheinend so eine andere Spielidee, was ja auch völlig legitim ist. Zum Spiel gegen Leipzig wirst du wahrscheinlich mehr sagen können. Das hast du ja live gesehen, Björn.
Ja, du hast es schon angedeutet. Sie haben zwar nicht mit einer Dreierkette gespielt, aber trotzdem hat sich Grilic in die Kette fallen lassen im Spielaufbau. Das heißt, sie haben dann zu dritt aufgebaut, hinten raus. Das macht Grilic auch ganz gut. Er kann den Ball auch ganz gut verteilen. Aber dann habe ich nach vorne nicht mehr viel gesehen. Das haben auch die Expected Goals gezeigt. Das ging 1,07 zu 0,33 aus zugunsten von Leipzig. Das heißt... Hoffenheim hat so gut wie überhaupt keine Torgefahr ausgestrahlt. Was mich aber auch ehrlich gesagt, ich will jetzt Sebastian Hoeneß nicht zu nahe treten, auch daran lag, dass Kramaric links vorne gespielt hat, also ähnlich wie bei uns Thüram oft gespielt hat. Ich halte Kramaric für einen super Strafraum-zentralen Stürmer, aber nicht da außen. Da war er relativ verloren. Ich hoffe, dass sie gegen uns wieder so spielen. Das wäre dann ausrechenbarer. Ansonsten habe ich nicht viel gesehen, wo ich jetzt sage, oh, da habe ich aber Angst vor.
Nein, überhaupt nicht.
Für mich... Die Hauptprotagonisten des Teams, haben wir schon gesagt, Grilic und Kramaric, auf die muss man im Auge behalten. Man sollte Grilic, wenn er denn sich mal vorne einschaltet, früh genug stören, denn er kann vielleicht nicht ganz so gut, aber er kann auch sehr schöne Pässe spielen, ähnlich wie Neuhaus bei uns. Und Kramaric, da haben wir schon drüber gesprochen, der ist durchsetzungsstark. Den sollte man auf jeden Fall im Auge behalten, je nachdem, wo er eben spielt, in der Zentral- oder eben außen. Ansonsten habe ich für mich eine Abwehrschwäche festgestellt, außen rechts. Kadabarek hat wirklich nicht gut gespielt gegen Leipzig. Das hat Leipzig leider, was heißt leider, Leipzig hat es nicht gut genutzt. Da hätte man mehr draus machen können über die linke Seite von Leipzig, weil Kadabarek wirklich passiv da stand. Wenn ich da Thüram, und das wäre dann, ich nehme es jetzt schon vorweg, im Borussen-Check, Thüram dahin stelle, mit seiner Trippelstärke geht da einiges. Ich komme nachher nochmal drauf zurück beim Borussen-Check. Ansonsten habe ich ein paar Zahlen auch ausgesucht. Ballbesitz 50% im Schnitt diese Saison. Borussia 51%, also ähnlich. Anzahl gewonnener Zweikämpfe fand ich erstaunlich. Sind sie gerade mal 14. Borussia ist 7. Und Flanken aus dem Spiel, da sind sie relativ stark. Also sie flanken oft. 333 Mal, da sind sie Dritter, da ist Borussia 14. Aber wir haben auch nicht die Abnehmer. Ne? Wir spielen ja öfter, wir wissen da, aus welchem Grund das ist. Und mehr durch die Mitte, wir flanken nicht. Das ist aufgrund der Spieler ja begründet. Und sie begehen relativ viele Fouls. Da sind sie Vierter. 373 Fouls insgesamt. Borussia ist da 13., 334. Und sie haben 3 gelbe Karten mehr als wir, 57 zu 54. Mehr habe ich nicht. Ich habe auch versucht zu suchen und zu gucken, gibt es noch irgendwas. Für mich ist Hoffenheim diese Saison diese typische graue Maus, vor der man jetzt keine Angst haben muss. Man darf sie aber auch nicht unterschätzen. Ich erinnere nochmal an die Ergebnisse. Wolfsburg geschlagen zu Hause und gegen Leverkusen und Leipzig zuletzt unentschieden gespielt.
Ja, also wenn du dir den Kader anguckst, kommst eigentlich schnell auf den Punkt zu sagen, das ist eine spielstarke Mannschaft, die gerne den Ball hat. Also ich muss sagen, um so ein Beispiel in die Kicktipp-Runde bei mir mit meinen Freunden zusammen so ein Beispiel zu finden. Also ich glaube, ich habe Hoffenheim diese Saison, um es mal ganz plakativ zu formulieren, noch keinen einzigen Punkt geholt. Wirklich, die kannst du nicht einschätzen. Also die verlieren gegen Augsburg und gegen Mainz und dann gewinnen sie gegen Wolfsburg, holen einen Punkt in Leipzig. Hey, was soll das? Wirklich, ich verstehe das nicht. Aber wie gesagt, eine spielstarke Mannschaft und wenn ich mir dann das Spiel gegen Leipzig und auch zu Hause gegen Leverkusen angucke, ein paar Tage davor, was sie auch 0-0 gespielt haben, dann denke ich mir, oh ey, du hast so einen Kader und dann spielst du so einen defensiven Fußball. Also das wird uns wahrscheinlich auch erwarten. Darum.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, gegen Leipzig ist es ja legitim, so hinten drin zu stehen. Aber wie gesagt, also ich finde gerade über außen, wenn man die gut bespielt, ob das jetzt Hofmann ist über rechts oder Thuram über links, kann man was machen, aber da kommen wir ja gleich zu im Borussen-Check. Hast du noch was zu Hoffenheim zu sagen, was speziell ist?
Nee, um ehrlich zu sein, nicht.
Das haben wir diesmal einen sehr kurzen Gegner-Check, aber es gibt über Hoffenheim auch nicht viel zu sagen. Vielleicht passend auch dazu, dass es eben kein großer Traditionsverein ist, dann braucht man da auch nicht viele Worte verlieren.
Nee, das finde ich genauso.
Gut, kommen wir zum Borussen-Check. Der Borussen-Check. Was tun wir oder wie würde ich aufstellen, wenn ich jetzt der Trainer wäre gegen TSG Hoffenheim? Aus meiner Sicht, Dennis, du kannst gleich deine Meinung dazu sagen, würde ich ein 4-3-3 spielen lassen. Sippel im Tor ist klar, bleibt. Die Viererkette würde ich unverändert lassen. Von links nach rechts Benze, Baini, Elvedi, Ginter und Leiner. Davor 2 Sechser mit Zakaria und Neuhaus, wobei erfahrungsgemäß Zakaria ein bisschen defensiver, Neuhaus offensiver. Und zentral hinter den 3 Stürmern Stindl und meine Außenstürmer wären links Thuram und Hofmann, falls er, und das hoffe ich, er wieder spielen kann, dass er sich von der Kopfverletzung erholt hat, dass dann Hofmann über rechts stürmen kann und Player würde ich zentral stellen. Warum, kann ich gleich begründen, aber vielleicht willst du vorher deine Aufstellung kurz nennen.
Ja, also zu deinem 4-3-3 hört sich auch schnell nach einem 4-2-3-1 an, je nachdem, ne, wo Stindl sich dann mit den... wobei Stindl, glaube ich, ausfällt, der ist verletzt. Da hat ja der Rose auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gesagt, dass er wahrscheinlich noch nicht fit genug ist, wegen dem Muskelfaserriss, dennoch das ein oder andere Spiel ausfallen wird. Ja. Ja, nur so nebenbei. Bin ich aber auch grundsätzlich bei dir. Ich habe ein klassisches 4-2-3-1 wieder, einfach weil ich glaube, das hat so gut funktioniert. Da wird ein Rose, glaube ich, auch nicht viel umstellen wollen von der Formation her. Hab auch, wie du, Sippel, Leiner, Ginter, Elvedi, Benze, Baini. Hab dann auf der Doppel-6 genauso Zakaria Neuhaus, wobei ich mir auch vorstellen könnte, dass sein Kramer reinrotiert wird für Zakaria. Weiß ich aber nicht, weil das sind halt jeweils 3 Tage zwischen zu den Spielen am Mittwoch und Samstag wieder gegen Bielefeld. Hab dann auch, wenn Hofmann natürlich wieder fit ist, auch Hofmann drin. Links habe ich Lazaro auch erstmal, aber ein großes Fragezeichen. Könnte mir vorstellen, dass er auch dann Wolf jetzt wieder bringt. Aber wie du eben beschrieben hast, die rechte Seite könnte ein Punkt sein, wo du dribbelstarke Spieler brauchst und da ist ein Lazaro für mich in der Endgeschwindigkeit und was die Technik angeht, ein 1-1 aufzulösen, besser als ein Wolf und habe tatsächlich vorne auch Player Tikus im Sturm. So, also sprich, das ist eigentlich genau die gleiche Aufstellung, ist sehr, sehr langweilig, aber das hat so gut funktioniert gegen Frankfurt. Und eine Umstellung auf eine Dreierkette wird für mich jetzt auch wieder keinen Sinn machen, zumal Hoffenheim wahrscheinlich auch wieder selber mit einer Viererkette spielen wird. Also wenn du mich jetzt fragst, gehe ich davon aus, dass wir mit der gleichen Elf wieder spielen und würde auch so aufstellen.
Ja, jetzt, wo du sagst, mit Stindl, könnte man drüber nachdenken, ob man nicht Zakaria und Kramer defensiv vor die Abwehr quasi stellt, sodass Zakaria sogar eher offensiver dann werden kann, so wie Neuhaus vorher in meiner Aufstellung und Neuhaus sogar nach vorne rutscht. Ja, wäre auch eine Option, wäre auch nicht ein bisschen rotiert.
Dann hast du aber eine sehr starke defensive 6.
Ja, klar. Aber wie gesagt, wenn du Zakaria, und das macht er ja gerne, ne? Also wenn du Zakaria Freiheiten nach vorne lässt, und der ist ja auch offensiv stark, ne? Er hat ja auch gegen Frankfurt, war ja auch mal im 16er, hat fast ein Tor geschossen, würde ich schon, und defensiv ist ja nicht verkehrt, erstmal keinen zu fangen letzten
Endes. die Frage wird halt sein, welche Aufgaben werden wir gestellt bekommen? Und da sehe ich schon viel Ballbesitz auf unserer Seite, weil Hoffenheim sich wahrscheinlich reinstellen wird. Und dann würde ich schon sagen, dass wir am besten so technisch visierte Spieler so viele wie es geht auf den Platz kriegen. Und wenn du dann mit Kramer und Zakaria erstmal zwei nominell etwas defensiver Sechser hast, ja, du hast recht, Zakaria ist einer, der den Speed auch suchen kann. Im letzten Drittel wird aber schwierig sein, wenn die Gegner oder die letzte Verteidigungskette halt so hinten tief steht, dann hast du halt nicht viel Raum, um diese Dynamik in der letzten Kette zu überspielen oder auszunutzen. Darum würde ich das schon arg defensiv finden, zumal wir, wie gesagt, hauptsächlich den Ball haben werden. Aber klar, kann eine Alternative sein. Neuhaus kann auf jeden Fall diese Zehner-Position, gar keine Frage. Gehe aber tatsächlich auch eher davon aus, dass Zakaria oder Kramer spielen werden, neben Neuhaus.
Lassen wir uns einfach überraschen. Was ich auf jeden Fall gesehen habe, ist, dass sie den Torwart nicht angreifen. Das heißt, unser Aufbauspiel wird nicht gestört. Denn sie haben tatsächlich, hilf mir auf die Sprünge, ich komme jetzt auf die schnell nicht auf den Namen vom Leipziger
Baumann.
Leipziger Torwart.
Gulaschi.
Genau, Gulaschi haben sie überhaupt nicht angegriffen. Sie haben ihn einfach spielen lassen. Sie haben dann mit den drei Stürmern, die sie vorne hatten gegen Leipzig, haben sie verschoben, sodass, wenn sie auch einen Dreieraufbau gemacht haben, die Außen eigentlich immer frei waren. Das heißt, und Sippel hat einen guten Fuß. Wenn Benzebaini nach vorne rutscht und Leiner auch und sich ein Kramer oder eben Zakaria, je nachdem, fallen lässt zwischen die beiden Innenverteidiger, dann hast du eigentlich einen sicheren Aufbau.
Ja.
Und ich hoffe, dass einerseits Hoffenheim das so beibehält und dass Rose das auch genauso oder Maric, wer auch immer, genauso erkannt hat, dass man eigentlich einen sicheren Aufbau hat. Und über die Außen ist Hoffenheim für mich tatsächlich zu knacken. Also ja, über die Außen dann nach innen spielen, weil in der Innenverteidigung wirken sie für mich jetzt auch nicht total stabil. Wenn man da mal schön klatschen lässt, Doppelpass spielt, ist man relativ schnell durch. Und das können alle, egal wie du jetzt vorne spielst, die wir genannt haben, haben da ihre Möglichkeiten. Mhm. Ich bin sehr, sehr zuversichtlich, muss ich sagen, wenn, und das ist die große Voraussetzung, um das Spiel zu gewinnen, wenn du die gleiche Einstellung an den Spiel legst wie gegen Frankfurt. Wenn du diesen Willen auf den Platz bekommst von Anfang an und diese Herangehensweise, dieses Unterstützen, dieses Positive, dann gewinnst du das Spiel relativ sicher, behaupte ich.
Ja, bin ich bei dir grundsätzlich. Was heißt grundsätzlich? Ich bin da komplett bei dir. Was mir ein bisschen Bauchschmerzen macht, ist die Problematik in dieser Saison mit tiefstehenden Gegnern. Also uns ist ja ziemlich auffällig, dass wir gegen Gegner, die sich hinten reinstellen und eben nicht diese Räume anbieten, wie zum Beispiel auch Frankfurt es tun oder Bayern München, Dortmund, Leipzig und wie sie alle heißen. Da haben wir oft sehr starke Probleme, um irgendwie mal Tiefe zu finden. Also so ein bisschen Plan B fehlt. Ich hoffe, dass wir da genug spielerische Mittel aufgreifen können im Spiel, dass wir die enge und tiefe Verteidigungskette auseinanderziehen können. Da wird wichtig sein, wie du sagtest, außen breit machen, Flügelspieler 1 gegen 1 gehen, sich trauen, steil, klatsch, Tiefenläufe immer wieder und diese Konstanz in diesen Spielelementen halt zu finden, dass man das über 90 Minuten durchzieht in Bayern München, kann auch nicht jedes Mal spielerische Elemente finden, aber die ziehen einfach ihr Ding durch, machen es immer wieder in einen Angriff, nach dem anderen rollt da. Klar, ich möchte Borussia Mönchengladbach nicht mit Bayern München vergleichen, sondern ich möchte einfach nur, dass wir nicht die Ruhe verlieren in so einem Spiel, wo es halt auch mal schnell langweilig werden kann gegen so einen Gegner, dass wir halt positiv bleiben, wie du sagst, und bis 90 Minuten einfach unser Spiel durchziehen. Und dann bin ich mir genauso sicher wie du, dass wir dieses Spiel gewinnen werden.
Wir haben es angesprochen im Gegnercheck, sie spielen relativ häufig faul, also könnten auch Standards eine Variante sein. Das heißt aber auch, dass, und das wäre dann auch der Grund, warum ich Thuram auf links setzen würde, wenn der ins Tripling geht und Thuram ist sehr geschickt, wenn der Abwehrspieler sich doof verhält, so will ich es mal formulieren, dann ist es relativ schnell auch ein Foul gegen Thuram. Wenn wir dann so präsent sind wie jetzt gegen Frankfurt im 16er bei den Standards, dann kann das ein Mittel sein.
Ja.
Und sie spielen keine groben Fouls, Hoffenheim, aber sie spielen oft taktische Fouls, sie halten fest im Mittelfeld, wenn da einer versucht, mal einen stehen zu lassen. Aber gerade über die Außen, finde ich, ne? Und da haben wir dann, wie gesagt, entweder Lazaro, du hast völlig recht, oder eben auch Hoffmann auf der rechten Seite oder eben links Thuram, die das 1 gegen 1 suchen sollten und dann eben im Zweifel dann auch den Freistoß annehmen und dann eben so zum Torerfolg zu kommen. Und wenn sie eben nicht gefoult werden, dann sind sie eben durch. Und wenn sie durch sind, dann können sie schön den Pass in den Rückraum spielen, können die Abwehr ausspielen und ist auch relativ große Gefahr für das gegnerische Tor der Hoffenheimer.
Das hast du echt schön gesagt, Björn.
Danke, Dennis. Danke.
Ja. Was ich zu Thuram noch sagen wollte, ist, ja, er ist ein sehr, sehr starker 1-gegen-1-Spieler. Mir wird aber tatsächlich, also ich kann es verstehen, wenn er links spielt, aber mir gefällt so diese Physis und die Rolle, die er halt vorne hat, die er halt einnimmt. Mir gefällt einfach so seine 1,92 im Sturm. Die würden mir tatsächlich so ein bisschen fehlen, wobei seine Stärke ja auch das 1 gegen 1 ist. Aber wie gesagt, mir gefiel so die Rolle, die der seit dem Freiburg-Spiel hat, vorne drin. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Darum hoffe ich auch tatsächlich, dass er wieder, dass Rose ihn da wieder vorne reinstellt. Würde es aber gleichzeitig genauso verstehen, wenn er ihn, wie du sagst, links zum Beispiel reinstellt, um diese 1 gegen 1 Duelle zu suchen. Könnte mir beides gut vorstellen, wie gesagt. Aber wenn du mich jetzt fragst, würde ich tatsächlich hoffen, dass er wieder vorne im Sturm steht, als Punk.
Luxusprobleme, würde ich
das sagen. Das wollte ich gerade sagen, das ist tatsächlich ein Luxusproblem.
Defensiv, bitte wie gegen Frankfurt, Zakaria, wenn Hoffnung im Angriff ist, zum Absichern, ruhig bis mitten nach hinten ziehen, damit die Mitte auf jeden Fall zu ist. Ich finde, das haben wir, oder hat Borussia super gemacht gegen Frankfurt. Das würde ich genauso beibehalten wollen. Und falls Kramer reinrotieren sollte, was ich mir noch nicht vorstellen kann von Anfang an für Zakaria, dann eben Kramer. Aber da mache ich mir keine großen Sorgen. Wie gesagt, ich hoffe, dass Sebastian Hoeneß Kramaric weit über links kommen lässt. Der war relativ verloren gegen Leipzig. Wenn er den natürlich zentral bringt, finde ich ihn wesentlich stärker. Da müssen Ginter und Navidi wirklich aufpassen, sich gut absprechen, dass sie nicht aus den Augen verlieren, weil Kramaric, das weißt du genauso gut wie ich, der ist in der Lage, einen Ball anzunehmen und auch sofort zu schießen. Der braucht nicht viel Zeit und auch nicht viel Raum. Ansonsten sehe ich keine großen Gefahren, wie gesagt. Wenn Borussia die Leistung abruft wie gegen Frankfurt und die war wirklich überragend, brauchen wir uns vor Hoffenheim, brauchen wir vor Hoffenheim keine Angst zu haben.
Nein, überhaupt nicht. Vor allem sehe ich halt tatsächlich eine berechtigte Chance, vielleicht sogar am kommenden Samstag nach dem Bielefeld-Spiel vor Bayer Leverkusen zu stehen in der Tabelle. Wenn man sich hier, um jetzt mal einen kleinen Ausblick zu suchen, Leverkusen spielt jetzt am Mittwoch oder Dienstag, weiß ich gar nicht, gegen Bayern München auswärts und erwartet dann Eintracht Frankfurt am Wochenende. Die Spiele müssen sie erstmal machen, die Leverkusener. Und wenn bei uns alles gut geht und wir unsere Form finden, die positive Energie haben wie gegen Frankfurt, dann sehe ich tatsächlich berechtigte Chancen auf 6 Punkte in den 2 Spielen. Das wäre schon ziemlich interessant. Ist eine steile These oder vielleicht auch zu euphorisch, was halt oft gegeben ist nach so einem schönen Sieg gegen so einen Gegner. Aber tatsächlich sehe ich da berechtigte Chancen. Wie siehst du das?
Absolut. Bin jetzt nicht so der Freund, zu sehr in die Glaskugel zu gucken. Das Spiel ist übrigens Dienstag, 20.30 Uhr, Bayern München gegen Leverkusen.
Ja.
Ich finde, das schon fast ein Muss, wenn man da Zeit hat, dann sollte man sich das auch angucken und Bayern ausnahmsweise mal die Daumen drücken, damit wir eben an Leverkusen tatsächlich vorbeiziehen.
Ja.
Ich gucke gerade noch, gegen wen Hertha spielt. Wo ist denn Hertha? Weißt du, gegen wen Hertha spielt? Ach ja, gegen Freiburg. Das findet nicht statt, das ist abgesagt.
Ja, richtig, genau.
Dortmund spielt gegen Union.
Oh ja, ist auch wichtig für uns.
Haben sie auch noch nicht gewonnen. Spielen zeitgleich, wenn wir gegen Hoffenheim spielen.
Ja.
Auch da werde ich mal mit einem halben Auge auf den Ticker schauen und gucken, wie es da immer steht nebenbei.
Ja,
Dennis, ich denke, wir sind am Ende.
Das denke ich auch.
Bedanke mich für die zweite Folge. Ja. Es hat wieder riesen Spaß gemacht. Ich hoffe, den Zuhörerinnen und Zuhörern hat es ebenso viel Spaß gemacht. Und wir haben vorher schon gesprochen, unsere nächste Folge wird es höchstwahrscheinlich dann Donnerstag nächste Woche geben, da wir eine englische Woche haben.
Genau, so sieht's aus. Und können wir das schon raushauen, dass wir vielleicht demnächst mal auch mal einen Gast hier haben werden? Oder ist das noch ein Betriebsgeheimnis?
Das ist kein Betriebsgeheimnis. Also wir haben vor, das können wir vielleicht noch kurz zum Ende sagen, demnächst vielleicht schon am Donnerstag dann, wenn wir wenn wir die eine quasi aufnehmen und hochladen. Vielleicht ist da schon der ein oder andere Gast dabei. Lasst euch überraschen, würde ich sagen.
Genau.
In diesem Sinne, Dennis, bleibt gesund. Wir sehen uns bzw. hören uns dann nächste Woche.
Genau.
Macht's gut.
Tschüss.